Ja, Shalom, liebe Geschwister, schönen guten Morgen. Heute die Predigt mal aus dem Live-Studio bei Familie Roman. Der Predigttext von heute ist, den finden wir in Matthäus, im Markus-Evangelium Kapitel 12, Vers 1 bis 17. Ich werde den mal kurz für alle vorlesen. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete diesen an einen Weingärtner und zog außer Landes. Und er sandte zu einer bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern von den Früchten des Weinberges empfange. Diese aber ergriffen ihn, schlugen ihn, schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, den schlugen sie auf den Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn. Der war ihm lieb. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden meinen Sohn doch scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so damit wir das Erbgut unter uns verteilen. Und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist es geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie merkten, dass er gegen sie das Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Und sie sandten zu ihm etliche von den Pharisäern und Herodianern, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen zu ihm und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemanden kümmerst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern du lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben? Oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht? Da er, Jesus, ihre Heuchelei sah, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Sie brachten ein und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn und was er so gesagt hat. Ja, liebe Geschwister, ja, für mich ist es ein bisschen ungewohnt, jetzt so über so einen Videochannel zu predigen. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du diesen Predigttext uns in unserem Herzen verdeutlichst, was du uns, Herr Jesus Christus, damit sagen möchtest. Ja, und dass das Wort Gottes in unserem Herzen lebendig ist. Danken dir dafür. Wir wollen dich, Herr Jesus Christus, loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen. Ja, hier geht's richtig zur Sache. Wenn wir die Kapitel vorher lesen, merken wir, dass es immer ein bisschen dunkler wird. Ein dunkler in dem Sinne, am Anfang des Evangeliums hat Jesus noch viele Kranke geheilt, hat Jesus die Bergpredigt gepredigt. Und jetzt geht es aber dahin, wo Jesus bald gekreuzigt wird. Wir befinden uns zeitlich gesehen in der Zeitschiene im dritten Jahr des Predigtdienstes unseres Herrn Jesus Christus. Und ja, er fängt jetzt an, auch schon deutlicher zu werden, was passieren wird. Und hier nimmt Jesus das Beispiel von dem Weingärtner, wobei das Beispiel von diesem Weingärtner und dem Weingarten, Weinberg, ja, oft in Jesaja Kapitel 5 zu finden ist. Da finden wir so ein Liebeslied über den Weinberg. Jesaja Kapitel 5. Da heißt es: Ich will von meinem Freunde singen, das Lied meines Liebsten und von seinem Weinberg. Mein Freund besaß einen Weinberg auf fetter Bergeshöhe. Und er behagte ihn und entsteinte ihn und bepflanzte ihn mit Edelreben. Einen Turm baute er mitten in ihm und hieb auch eine Kufe, also eine Kelter, in ihm aus und wartete, dass er Trauben brächte. Aber er brachte Herrlinge. So richtet nun ihr Bewohner Jerusalems und ihr Männer von Juda zwischen mir und meinem Weinberge. Was gab es noch an meinem Weinberge zu tun, das ich nicht an ihm getan hätte? Und warum brachte er denn nur Herrlinge, während ich auf Trauben hoffte? So will ich euch nun verkünden, was ich mit meinem Weinberge tun werde. Wegreißen will ich ihn. Seinen Zaun, dass er abgefressen werde, durchbrechen will ich seine Mauer, dass er zertreten werde. Ich will eine Wüstenei aus ihm machen. Ich will eine Wüstenei aus ihm machen. Der Zelte weg. Blub, blub, blub. Er soll nicht beschnitten noch behagt werden, sondern in Dornen und Gestrüpp aufschießen, und in Wolken will ich verbieten, Regen auf ihn fallen zu lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg Jahwes, der Herrscher. Und die Männer von Juda sind seine liebliche Pflanzung. Und er wartete auf Recht, doch siehe, da Blutvergießen. Auf Gerechtigkeit, doch siehe da Jammergeschrei. Es ist leicht zu erkennen, dass der Jesus sich hier auf diese Weinbergsgeschichte bezieht und dass er dass es hier einen Zusammenhang gibt. Also im Alten Testament, in Jesaja, da spricht er ja von dem Weinberg, und da, das bezieht er schon direkt auf das Volk Israel. Gott hat das Volk Israel gepflanzt, hat eine Schutzmauer um das Volk Israel getan, einen Wachturm. Und dennoch waren die Früchte nur Herrlinge. Was sind Herrlinge? Herrlinge, das sind Weintrauben, genauso wie normale Weintrauben. Nur sie sind so eine Art Spätrebe, die später kommen. Und sie wachsen nicht richtig aus. Und sie sind zur Ernte nicht geeignet. Sie werden nicht gelesen. Es sei denn, dass der Winzer die Herrlinge benutzen will, um Wein, der nicht sauer genug geworden ist, um ihn aufzusäuern, weil diese Herrlinge haben einen sehr starken Sauergehalt, Säuregehalt. Aber geistlich gesehen geht es hier darum, die Frucht, die gute Frucht, die Gott erwartet hat, die ist einfach nicht gekommen. Die gute Frucht, die hätte kommen sollen, hätte kommen können, die war nicht da. Und Gott redet hier ganz schön Klartext, dass er diesen Weinberg, also die Schutzmauer, abreißen will, dass er den Weinberg verderben will und dass stattdessen Disteln und Dornen dort wachsen sollen. Ja, und jetzt berichtet Jesus über diesen Weinberg nur in einer anderen Variante, spricht davon, dass ein Gutsherr einen Weinberg gebaut hat, mit einem gute Reben gepflanzt hat, Edelreben. Und dass dieser Gutsherr verreist ist und die Arbeit am Weinberg anderen Arbeitern überlassen hat. Und aus der Ferne schickt jetzt dieser Gutsherr seine Diener, zuerst einen, dass er zur bestimmten Zeit, also eine bestimmte Zeit heißt nicht irgendeine Zeit, sondern eine bestimmte Zeit. Wir können davon ausgehen, damit ist gemeint, dass die Zeit, wenn die Ernte eingebracht ist, die Frucht der Ernte da ist, so dass der Weinbergseigentümer von den Weinbergspächtern seinen Anteil bekommt. Aber was machen die Weinbergsgärtner, die diesen Weinberg ja nur gepachtet hatten? Sie schicken ihn weg. Okay. Dann schickt der Weinbergseigentümer nochmal einen Diener. Den beschimpfen sie und schlagen ihn. Der erstattet natürlich auch Bericht. Und dann eskaliert es, dass sie sogar den einen Knecht schlugen sie, den anderen beschimpften sie, den anderen töteten sie. So dass zu guter Letzt der Weinbergseigentümer gesagt hat, ich werde meinen Sohn senden, auf den werden sie hören. Aber auch den Sohn töteten sie und brachten ihn aus dem Weinberg heraus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten merkten dann auch, dass er das Ganze, was er da gerade berichtet hat, einerseits auf Jesaja bezog, die Weinbergstelle, und aber andererseits auch auf sie, auf die Pharisäer. Denn eigentlich waren es die Pharisäer und Sadduzäer, deren Aufgabe es gewesen wäre, im Weinberg Gottes zu arbeiten. Frucht zu bringen für den Herrn. Und das war nicht der Fall. Wir wissen aus dem ganzen Schriftzusammenhang, dass die Pharisäer ihre eigenen Ziele verfolgten und nicht das, was Gottes war, sondern sie verfolgten Ziele, die ihrer eigenen menschlichen Macht, Hungrigkeit dienten. Ihr egoistisches Wünschen, das Land zu regieren und nicht auf Gott zu hören dabei, sondern ihren eigenen Willen nachzugehen. Und es ist einfach zu sagen, ja, das waren ja die Pharisäer damals. Aber wie leicht kann es sein, dass wir selber zu Pharisäern werden, indem wir im Weinberg Gottes arbeiten, aber nicht, weil wir Gott die Frucht bringen wollen, sondern weil wir selber herrschen wollen, weil wir selber, so wie die Pharisäer, vielleicht nicht genauso, aber so ähnlich, weil wir selber für uns die Frucht reinbringen wollen. nicht für ihn. Das Kapitel hat es in sich, wenn man es mal genau sieht. Denn wir denken immer nur, das bezieht sich alles nur auf die bösen Pharisäer. Aber wie sieht's mit mir aus? Was ist in meinem Herzen? Tue ich meinen Dienst für die Gemeinde, damit ich menschlich gut dastehe? Oder tue ich das, um dem Herrn die Ehre zu geben mit dem Dienst? Um ihm die Frucht zu übergeben, die aus der Arbeit resultiert? Denn in diese geistliche Falle, wo die Pharisäer drinsteckten, können auch wir heute reinfallen. Lasst uns wachsam sein. Lasst uns wachsam sein in unserem Herzen. Wir lesen auch vom Weinberg, von diesem Wachturm, der da drin ist. Ja, das hat nichts mit Wachturm, Zeugen Jehovas zu tun, sondern das hat was zu tun. Ein Wachturm hat ja die Funktion, dass man da hochgeht und dann kann man weit gucken. Und wenn etwas Gefährliches kommt, dann kann man auch in die Ferne sehen. Auf so einem Wachturm kann es gewesen sein, dass einer hochgegangen ist und geguckt hat. Und wenn er gesehen hat, dass Raben oder andere Vögel an die Trauben gingen, dann sind da Leute hingegangen und haben die verscheucht. Das ist zum Beispiel eine mögliche Funktion des Wachturms. Eine andere Funktion des Wachturms war bestimmt in der Hitze des Tages, dass die Arbeiter im Weinberg, im Wachturm, im Schatten des Gemäuers auch Zuflucht fanden. Ein solcher Wachturm war vielleicht auch ein Geräteschuppen, so wie wir das heute aus der Gärtnerei kennen. Also wo das Handwerkszeug zur Arbeit drin steckt. Sicheln zum Ernten, Sammelkörbe, um die Weintrauben zu sammeln, was auch immer. Ja, einen solchen Wachturm haben wir heute auch noch, wobei es geistlich zu deuten ist. Wir haben einen Wachturm und eigentlich sollte es sein, auf dem Wachturm sollte immer mindestens ein Wächter sein, der in die Ferne guckt, ob da die Raben kommen oder die Vögel des Himmels. Das ist auch eine biblische Formulierung, die uns an der einen oder anderen Stelle begegnet. Und schaut, ob die Vögel des Himmels die Frucht vor der Zeit wegessen. Dann gibt es auch einen Schutz, weil um den Weinberg, der hat natürlich auch die Funktion des Schutzes, dass Kleintiere, kleine Räubertiere nicht in den Weinberg eindringen und von der Frucht vor der Zeit essen. Oder es gibt auch Kleintiere, die das Wurzelwerk gerne angeknabbert haben, sondern dass der Weinberg einfach geschützt ist. Das konnte entweder eine kleine Mauer sein, eine kleine Schutzmauer. Das kennen wir in Irland. Da ist es oft so, dass die Bauerngehöfte durch eine kleine halb Meter bis ein Meter hohe Schutzmauer getrennt sind. Auch um zu markieren, was zu diesem Weinberg gehört. Eine solche Schutzmauer konnte aber auch eine Distelhecke sein. Weil durch die Disteln sind die Tiere auch nicht so gerne durchgegangen, weil das piekst. So unangenehm. Auch das ist eine Möglichkeit. Im Jesaja sehen wir dann, dass die Frucht Herrlinge waren und Gott darüber erzürnt war, dass die Frucht nicht so gekommen ist, wie sie sollte. Aber Gott sagt auch klar nochmal, denn das Haus Israels ist der Weinberg Gottes. Und die Männer von Juda sind seine liebliche Pflanzung. Die Männer von Juda sind seine liebliche Pflanzung. Das ist interessant, dass Gott den Stamm Juda als liebliche Pflanzung betrachtet. Nun, am Anfang des Markus-Evangeliums, das wir gerade durchgehen, haben wir nicht die Geschlechtsregister gelesen, sondern das war im Matthäus-Evangelium, Und da sehen wir, dass Jesus aus dem Stamme Juda kommt. Ja. Das ist seine liebliche Pflanzung, die liebliche Pflanzung Gottes. Und wir sehen, dass die Weinbergsgärtner, dass sie die Knechte Gottes töteten. Die Knechte Gottes sind hier auch, so kann man das erkennen, die Diener Gottes gewesen, die Propheten Gottes, die Gott in Wahrheit dienen wollten. Die wurden umgebracht. Das lesen wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, als Stephanus Zeugnis gibt und sich verantwortet und die Geschichte Israels aufrollt und immer wieder Gut und Böse gegeneinander hält, dass bereits in der Wüstenwanderung welche die Götzen mit sich rumschleppten und Gott erzürnten und dass die Israeliten die Propheten töteten, weil sie Gott nicht dienen wollten, sondern ihren eigenen Herzen dienen wollten. So dass am Ende sie mit den Zähnen knirschten und beschlossen, Stephanus zu steinigen bis zum Tode. Auch hier sehen wir dasselbe Bild, dass die Diener Gottes, die echten Diener Gottes, dass die sogar vom Volk Gottes gesteinigt worden sind. Und hier müssten die Pharisäer eigentlich schon erkannt haben, dass es ihr Fehlverhalten war. Das Fehlverhalten ihrer Vorväter und auch ihr eigenes in ihrem Herzen. Sind die, die wahrhaft Gott dienen wollten, mundtot gemacht haben. Den einen schlugen sie, den anderen beschimpften sie, den anderen töteten sie. Und zu guter Letzt entscheidet sich der Gutsherr, der Weinbergsherr, der Herr des Weinbergs, der Herr der Herrscher, wenn wir in Jesaja lesen, seinen Sohn zu senden. Aber auch ihn töteten sie. Und hier, Jesus lebt zwar zu dem Zeitpunkt, wo er das sagt, aber das sollte ja noch kommen. Es ging ja jetzt schon auf die Kreuzigung zu. Ja, und sie töteten Jesus, sie kreuzigten ihn. Den Sohn des Herrn, der Herrscher, den Sohn Gottes. Sie töteten ihn. Nicht in Jerusalem, sondern draußen, außerhalb der Stadt, dem Berg Golgatha. Und da überlegten sie, wie sie ihn fassen konnten und wie sie ihn töten konnten. Ja, nicht auf Jesus hören. Der muss raus aus meinem Leben. Ich will das, was ich will. Diese Herzenshaltung kommt hier so richtig durch bei diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Ja, und dann der nächste Abschnitt zum Schluss. Da geht es dann darum, dass von den Pharisäern und von den Herodianern, wer waren die Herodianer? Ja, das waren Diener und Knechte des Königs Herodes, deswegen nannte man die Herodianer. Sie sandten also von den Pharisäern und von den Herodianern welche, die sollten Jesus jetzt in der Rede fangen. Merken wir, welche Herzenshaltung dahinter steckt? Ist dir das schon mal passiert, Bruder, Schwester, dass du versuchst, jemand anders in der Rede zu fangen? Vielleicht aus anderen Motiven wie hier. Aber auch das ist eine negative Herzenshaltung. Jemanden in der Rede zu fangen, um ihn gefangen zu führen, wie auch immer. Das ist nicht Gottes Wille. Sondern wir sollen die Wahrheit reden. Sondern ehrlich sein. Jedenfalls kommen die zu Jesus und schmeicheln sich sogar ein. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemand kümmerst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ja. Wie oft kommt es vor, dass jemand uns so mit Schmeicheleien sich einschmeicheln will? Aber er will uns eigentlich gar nicht schmeicheln. Er will uns weich machen, damit wir auf die Falle, die jetzt kommt, die rhetorische Falle, drauf reinfallen. Und hier ist es so, die rhetorische Falle, die hier kommt, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht? Damit wollten sie den Herrn Jesus fangen. Da er aber ihre Heuchelei sah, sprach er zu ihnen: Was versuchst du mich? Was versucht ihr mich? Bringet mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Das ist eine sehr gute Strategie. Erstmal ihnen die Wahrheit ins Gesicht zu sagen: Was versucht ihr mich? Haben wir den Mut, wenn uns jemand schmeichelt und uns mit rhetorischen Fangfragen einfangen will, zu sagen: Was versuchst du mich? Was machst du da überhaupt? Und im nächsten Schritt sagt Jesus: Bringet mir einen dem nahe, damit ich ihn ansehe. Sie brachten ihm einen und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie sprachen: Die des Kaisers. Okay. Und jetzt antwortet Jesus ihnen und sagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Ja. Das ist auch eine Frage, die wir uns im täglichen Leben auch stellen müssen. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gib Gott, was Gottes ist. Wir leben auf der Erde. Wir müssen Geld verdienen, um Essen, Trinken zu kaufen. Wir müssen mit der Währung des Satans unseren Broterwerb verdienen. Und wir müssen mit der Währung des Satans, nämlich mit dem Geld dieser Welt, unsere Miete zahlen, unsere Rechnung zahlen, das Brot und das Fleisch und das Gemüse, welches wir kaufen, zahlen. Womit zahlen wir jetzt Gott etwas? Womit können wir Gott etwas bezahlen? Können wir Gott überhaupt etwas bezahlen? Wenn wir daran denken, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für alles bezahlt hat, mit welcher Währung können wir Gott seine Liebe, die er uns am Kreuz offenbart, zurückzahlen? Wir können es eigentlich nur, indem wir ihn auch lieben. Und das kann verschiedene sichtbare Varianten geben, aber dass wir Gottes Liebe beantworten mit Liebe. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Was unser irdisches Leben angeht, ist es so. Aber was unser geistliches Leben angeht, gib Gott, was Gottes ist. Dass wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, so wie David. Dass wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, so wie David, wenn er zum Beispiel von Saul in den Krieg geschickt wurde. Da ist David nicht einfach losmarschiert, hat gekämpft. Er ist erstmal in die Gegenwart Gottes gegangen, hat gesagt: Herr, wirst du mir den Sieg geben? Dann hat Gott geantwortet: Ja, teile dein Heer so und so auf. Und ne? So, und dann hatte David Sieg. Gehe ich in die Gemeinschaft mit Gott, damit wir Sieg in unserem Glaubensleben haben? Wir wissen alle, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind gerade in der Corona-Pandemie. Wie gehen wir damit um? Gehen wir in die Gemeinschaft mit Gott und sagen, Herr, so wie du es führst. Herr, wie sollen wir? Herr, was soll ich tun? Es gibt viele Dinge, die wir leicht erkennen, was die Pharisäer und Herodianer falsch gemacht haben. Aber wie sieht es in meinem Herzen aus? Gehe ich in die Gemeinschaft mit Gott, um die Probleme, die ich habe, auf den rechten Weg zu bringen? Ich möchte euch dazu einladen, Geschwister. Wir wissen, es ist nicht immer alles rund. Oder man sagt auch, es ist nicht immer alles grün. Ja. Aber wenn wir in die Gemeinschaft mit Gott gehen, dann hilft Gott. Und das ist auch eine Art, wie wir mit seiner Währung es ihm zurückgeben. Das ist auch ein Teil der Frucht des Geistes, dass wir in die Gegenwart Gottes gehen, ihm die Ehre geben. Ihm für alles danken. Sage Gott Dank, alle Zeit für alles. Hiob hat es so gesagt, haben wir das Gute von Gott empfangen, sollten wir nicht auch das Böse von Gott annehmen? Ja. Wir wünschen immer, dass alles grün ist, dass alles gut läuft. Wenn es mal nicht so rund läuft, was dann? Sage Gott Dank, alle Zeit für alles. Auch das ist ein Teil, wie wir mit der Währung Gottes, mit der Liebe Gottes es ihm zurückgeben können in Liebe. Für den Gottesdienst am Sonntag wünsche ich euch reichlich Gottes Segen, für die Gemeinschaft und ich verabschiede mich hiermit. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei war in der Predigt, ein Gedankenanstoß, was auch immer. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.